Ja, als Thema über den Vortrag heute Abend habe ich gewählt Christsein im Gegenwind. Und da soll es um Verfolgung weltweit gehen. Nun ist es ja so, als Menschen, die wir Jesus lieb haben, wünschen wir uns eigentlich nicht Gegenwind, sondern Rückenwind. Ja, also eigentlich Jesus Christus möge uns immer helfen. Das tut er ja auch, dass dann immer alles ein bisschen leichter geht. Natürlich, wir haben Rückenwind, wir sind befreit von unserer Schuld, wir können die Lasten bei Jesus ablegen, wir sind gerecht geworden durch ihn, können uns unseres ewigen Heils gewiss sein, und das ist ein wunderbarer Rückenwind. Aber wir wünschen uns manchmal auch Rückenwind in dem Sinne, dass es beruflich immer gut vorwärts geht, dass die Kinder alle nett sind, dass es keine Konflikte gibt. Auch in der Gemeinde wünscht man sich das natürlich, dass alle geistlichen Fragen, die ich habe, möglichst schnell gelöst werden, dass wir immer innerliche Stärke fühlen und vielleicht auch geistlichen Erfolg uns wünschen. Rückenwind. Aber wenn wir in die Bibel gucken, ist viel auch die Rede von Gegenwind. Ganz wesentlich spricht das Wort Gottes auch von Gegenwind. Und wenn wir auf die Wirklichkeit von dem Leben von vielen Millionen unserer Glaubensgeschwister weltweit blicken, dann wird das noch mal noch deutlicher als bei uns, die wir ja auch mit unseren Problemen zu tun haben. Und dann kann man manchmal fragen, warum ist das so? Aber ich möchte erst mal ein paar Zahlen nennen. Man schätzt, das ist natürlich nur so eine Schätzung, dass mindestens 200 Millionen Christen weltweit akut von Verfolgung bedroht sind. Da ist natürlich schon die Frage, was nennt man Verfolgung, was nicht. Wenn jemand in Deutschland zum Glauben kommt, junger Mann oder junge Frau, und auf dem Schulhof von den anderen ausgelacht wird, ist geistlich gesehen ja auch ein Widerstand gegen das Evangelium. Aber natürlich würde man da nicht sagen, ich bin ein verfolgter Christ oder so. Also wenn hier von Verfolgung die Rede ist, geht es darum, wo Leute wirklich von Gefängnis bedroht sind, Angst haben müssen, dass es Anschläge gibt oder massiv in ihrer Berufswahl beeinträchtigt sind und ähnliche Sachen. Manche schätzen da noch viel höher. Open Doors hat mal so eine Zahl jetzt gesagt, 360 Millionen. Das sind aber immer die Frage, wen zählt man damit? Das sind sicher nicht 300 Millionen, die jetzt direkt bedroht sind, aber die vielleicht in so einem Umfeld leben, wo es immer mal wieder zu Verfolgung kommen kann. Dann gibt es Leute, die sehr genau versuchen, statistisch sich zu zählen, wie viele Menschen starben im letzten Jahr, weil sie Christen waren. Natürlich nicht, wie viele Christen sterben. Es gibt ja auch Christen, die sterben wegen Krankheit oder wegen ganz anderer Gründe. Aber wie viele sterben, weil sie Christen sind und deswegen verfolgt werden? Von denen man das sicher feststellen konnte, waren das ungefähr 5.000 Menschen im letzten Jahr. Also es gibt in vielen Ländern auch Menschen, die sterben wegen ihres Glaubens. Und man sagt, ungefähr in mehr als 60 Ländern gibt es markante Christenverfolgung, also nicht diese kleine Art von Verfolgung, die sicher auch schwer sein kann, aber wo wirklich Christen Sorge haben müssen um ihr Wohlbefinden. Ganz kurz nach dieser Einleitung, Hilfsaktion Märtyrerkirche. Wer hat schon mal gehört davon? Keiner, ne? Ja, wir sind ein relativ kleines Werk. Es wurde gegründet von Pastor Richard Wurmbrand und seiner Frau Sabina. Richard Wurmbrand hat ja bis 2001 gelebt, aber er war lange Zeit in Rumänien Pastor und ist dort ins Gefängnis gekommen. Und weil er so kompromisslos an seinem Glauben festgehalten hat, war er 14 Jahre im Gefängnis, hat viel gelitten, auch Folter erlitten. Und dann so Anfang der 60er Jahre war das wohl, dass er freigekauft wurde, wie es damals so war, von norwegischen Christen. Er wollte eigentlich gar nicht so richtig, aber die Brüder dort haben ihm gesagt, geh du und sei du unsere Stimme im Westen. Und das hat er dann auch gemacht. Und deswegen nennt sich das Missions. Er hat verschiedene Werke in verschiedenen Ländern gegründet. In Amerika heißt das zum Beispiel Voice of the Martyrs, Stimme der Märtyrer. Und unsere Zeitschrift, die wir monatlich rausbringen, heißt auch Stimme der Märtyrer. Er hat zum einen gesagt, wir müssen den verfolgten Christen helfen, also hier im Westen, Amerika, Europa, aufrufen, dass Menschen auch finanziell und im Gebet helfen. Aber andererseits, dass wir auch lernen von den Geschwistern, weil die Dinge mit Jesus erleben, die wir vielleicht gar nicht mehr so kennen, weil wir sehr ruhig leben hier in unseren Ländern. Ich finde es sehr schön, dass mittlerweile ja viele Menschen aus Kasachstan und Kirgisistan und so hierher gekommen sind, die zum Teil selbst, zum Teil von ihren Eltern selbst eindeutig Verfolgung erlebt haben und plötzlich wieder hier was einbringen können, was wir jahrelang gar nicht gehabt haben. Und das ist wertvoll und das ist bis heute für uns als Hilfsaktion Märtyrerkirche. Wir wollen helfen, aber wir wollen auch weitergeben, was wir lernen können von verfolgten Christen für unser Leben hier. Also es ist nicht so, dass wir die reichen und wunderbaren Christen sind, die für die Armen so ein bisschen was übrig haben, sondern das ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen, weil Jesus sagt ja, die Gaben sind unterschiedlich verteilt, aber es ist ein Leib und wir haben uns gegenseitig etwas zu geben. Ja, ich weiß nicht, wie gut man das erkennt. Auf der Weltkarte sind jetzt mal so die Länder, wo die als Länder mit Verfolgung zählen, braun eingefärbt. Bisschen schwer zu erkennen. Aber deutlich werden soll einfach, dass Verfolgung heute ein weltweites Phänomen ist. Ich weiß, als ich so Jugendlicher war, da war Verfolgung kommunistische Länder. Da wussten wir, in Russland, in der Sowjetunion werden die Christen verfolgt, in Rumänien und so. Und jetzt, heute würden die meisten Leute wahrscheinlich sagen, der Islam verfolgt Christen. Und das stimmt auch. Es gibt ganz mehrere islamische Länder, wo Christen stark verfolgt werden. Aber das ist nicht nur von Islam oder von Kommunismus, sondern aus ganz unterschiedlichen Gründen. Gibt es Diktatoren, die Angst haben um ihre Kontrolle? Gibt es immer noch kommunistische Regime, wie in China zum Beispiel? Gibt es islamische Regierungen? Da gibt es zum Beispiel sogar in Südamerika, da verfolgt nicht der Staat in Kolumbien, sondern so Mafia-Organisationen oder Guerilla-Bewegungen, die gegen den Staat kämpfen und die Christen machen da nicht mit und dann werden die Christen verfolgt. Also ganz unterschiedliche Gründe. Und wir werden gleich noch dazu kommen, eigentlich sollten wir uns ja nicht wundern, weil Jesus das vorausgesagt hat. Nur wir überlesen das manchmal, wenn wir die Bibel lesen. Als Hilfsaktion Märtyrerkirche unterstützen wir zurzeit 180 Projekte in 55 von diesen Ländern. Das ist eine ganze Menge, aber wir sind ein kleines Werk. Wir haben vielleicht hier 13, 14 Mitarbeiter in Deutschland, einige nur mit halben Stellen. Aber das liegt daran, dass wir immer mit Partnern vor Ort zusammenarbeiten. Also wir senden keine Missionare in diese Länder aus, sondern durch Kontakte, die entstanden sind und wo wir wieder andere kennenlernen, gibt es Mitarbeiter von uns, die reisen dann auch mal in die Länder und versuchen, so gut wie möglich Vertrauensbeziehungen aufzubauen, wo wir vertrauen können, dass das Geld auch gut verwendet wird. Und dann Christen vor Ort, die reichen dann Anträge bei uns ein, wenn sie in bestimmten Situationen Hilfe brauchen. Das ist die Art, wie wir arbeiten. Und deswegen können wir in ganz verschiedenen Ländern tätig sein. Durch die Gaben, die uns Christen in Deutschland zur Verfügung stellen. Da gibt es dann ganz verschiedene Arten von Hilfe, zum Beispiel Soforthilfe. Ja, vor kurzem waren Nigeria, sind wieder über Weihnachten, ich glaube 25 Dörfer angegriffen worden von islamistischen Terrorgruppen. 300 Leute ermordet worden, wahrscheinlich viele hundert vertrieben worden. Und Nigeria ist sowieso kein reiches Land und dann brauchen die manchmal sofort irgendwie Hilfe. Einfach Lebensmittel zum Überleben oder dann später wieder Dachmaterial, damit sie ihre Häuser wieder aufbauen können, die niedergebrannt worden sind und so weiter. Oder Kinderhilfe. Es gibt bestimmten Situationen, wo dann die Kinder von den Christen ganz schwer haben, gute Schulbildung zu kriegen. Und dann zum Beispiel in Pakistan, da sind viele Christen arm und die werden so quasi wie versklavt, weil sie immer mehr in Schulden geraten und in so Ziegelfabriken, Ziegelbrennereien arbeiten. Und es ist fast vorgegeben, dass die Kinder in der nächsten Generation auch wieder wie Sklaven arbeiten. Und da gibt es ein Projekt, wo die Kinder zusätzlich Schulunterricht kriegen, damit die irgendwie da rauskommen können. Hilfe zur Selbsthilfe, das kann heißen, die Pastoren sind ermordet worden und ihre Witwen stehen jetzt vor dem Nichts. Und dann kann es manchmal helfen, in Sri Lanka zum Beispiel haben wir dann so Überpartner vor Ort, haben dann die Witwen ein paar Ziegen gekriegt und können eine kleine Tierzucht aufbauen, um sich selbst unterhalten zu können. Oder anderswo Nähmaschinen, wo dann eine Frau oder mehrere Frauen zusammen so einen kleinen Nähbetrieb aufmachen können. Ausbildung, was ganz unten steht, das kann gerade theologische Ausbildung sein, wo Pastoren weitergebildet werden müssen in der Bibel. Ich komme gleich noch dazu, wir haben lange in der Türkei gelebt und sind immer noch wieder dort. Und Türkei ist ein Land, wo es Verfolgung gibt, aber nicht so schlimm wie anderswo. Und dann kommen iranische Christen in die Türkei und treffen sich da und dann kommt ein iranischer Pastor aus England oder so und gibt den Bibelunterricht, was im Iran nicht möglich wäre. Aber das ist natürlich, das muss unterstützt werden, Fahrtkosten und Unterbringung und so weiter. Oder ja, Evangelisation ist überall nötig, aber in manchen Ländern ist dann eine besondere Unterstützung nötig, weil es eben besonders gefährlich ist. In Nepal, so als ein Beispiel, da ziehen Dorfpastoren von Dorf zu Dorf ganz mutig, aber die brauchen dann auch, die haben keine zusätzlichen Mittel, um die Fahrtkosten oder was dann nötig ist, da zu bezahlen. Also so versuchen wir nur als Beispiel, es gibt noch ein paar andere Bereiche, medizinische Hilfe und so weiter, so versuchen wir da zu helfen. Kurz noch zu unserer kleinen Familie. Meine Frau Jeanette ist ja mit dabei und wir haben eine Tochter, Deborah. Wir haben ziemlich spät geheiratet, haben nur eine Tochter, aber dafür eine ganz liebe. Ich erzähle mir ganz gerne, dass das Dorf, wo ich herkomme, steht nicht ausdrücklich in der Bibel drin, leider. Das heißt, Heinebach, hat das schon mal jemand gehört? Nee, manchmal in Gemeinden ist überraschend, dann kennt jemand, das ist ein Dorf in Nordhessen bei Kassel. Ja, also es steht auch in der Bibel nur allgemein drin, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Da gehört auch Heinebach dazu. Aber Jeanette, meine Frau, kommt aus Antiochien, wo Paulus und Barnabas ihre Missionsreisen begonnen haben. Und das liegt heute in der Türkei. Zeig mal hier so. Das heißt heute Antakya, aber da hört man noch Antakya und Antiochien, hört sich so ähnlich an. Sie stammt von einer christlichen Minderheit, aber wo leider sie in ihrer eigenen Kirche, orthodoxen Kirche, nicht wirklich Jesus kennengelernt hat. Aber ich finde es immer lustig, wie Gott wirkt. Durch eine deutsche Katholikin hat er ihr eine türkische Bibel geschenkt. Und durch diese türkische Bibel ist sie eigentlich zum Glauben gekommen, durch die Botschaft, die er Jesus dort gezeigt hat. Gerne könnt ihr sie hinterher auch fragen darüber. Ja, Türkei ist so unser Erfahrungshintergrund. Wer war schon mal in der Türkei? Immerhin, ja, es lohnt sich. Es sind ja ganz viele biblische Orte sind in der Türkei. Wir wohnen jetzt mittlerweile, wenn wir in der Türkei sind, wir sind immer 3-4 Mal im Jahr noch für ein paar Wochen in der Türkei und waren 18 Jahre ganz dort gemeinsam. Wir sind jetzt an der Westküste und ganz nah zu Ephesus. Also Ephesus, Smyrna, Pergamon, die ganzen Orte von der Offenbarung sind alle in der Westtürkei. Tarsus ist in der Türkei, heißt sogar immer noch Tarsus, der Berg Ararat und so weiter. Aber die geistliche Situation ist dürr. Es gab ja, jahrhundertelang gab es viele Christen in der Türkei. Wie lebendig das noch war, ist eine andere Frage, aber jetzt gibt es noch 120.000 Christen, wenn man alle Namenschristen, orthodoxe, katholische, evangelische und so zusammenzählt. Aber in den letzten 30 Jahren, kann man vielleicht sagen, sind quasi aus dem Nichts wieder kleine evangelikale, evangelische Gemeinden entstanden. Und das ist so der Bereich, in dem wir mitarbeiten, wenn wir dort sind, 8.000 einheimische Christen. von denen die meisten Muslime waren. Das ist eine neue Entwicklung, dass Muslime mehr und mehr zum Glauben kommen. Aber natürlich immer noch eine ganz kleine Zahl. Es gibt immer noch Städte mit 200.000 Menschen und so ohne Gemeinde, wenn man sich das vorstellt. In den großen Städten, in den ganz großen Städten gibt es mittlerweile Gemeinden, aber in den kleinen und erst recht so, wie viele Einwohner hat Kofeld? 40.000? 36.000, ja. Also da gibt es viele Orte mit 36.000 Einwohnern, wo es keine Gemeinde gibt. Vielleicht einzelne Christen, die durchs Internet und so einen Bibelkurs mitmachen und dann mal von jemandem besucht werden und vielleicht von dort in die nächste größere Stadt gehen können, um eine Gemeinde zu besuchen. Was uns in Bezug auf Verfolgung sehr geprägt hat, war, dass im Jahr 2007, also schon vor fast genau jetzt 17 Jahren, drei christliche Brüder in Malatya im Osten der Türkei brutal ermordet wurden, weil sie Zeugen waren für Jesus Christus. Also das war da ausdrücklich. Manchmal werden ja auch Leute ermordet und neulich ist mal wieder ein koreanischer Missionar ermordet worden und das wurde dann gesagt, das war ein Drogenabhängiger, der Geld wollte und so, kann man nicht beweisen. Aber in dem Fall sind die fünf jungen Männer gefangen genommen worden, weil sie, die hatten sich als Suchende ausgegeben, haben gesagt, wir wollen mit euch die Bibel studieren, haben sich im Büro getroffen und dann Messer mitgebracht und haben ihnen die Halsschlagadern aufgeschnitten. Also die drei sind alle drei gestorben. Und ein anderer Christ kam an die Tür und hat die Polizei gerufen und dann wurden die verhaftet. Von daher weiß man das. Rechts der Nejati war mit der Schwester meiner Frau verheiratet, also stand uns sehr nah. Ich habe dann später ein Buch geschrieben, Mein Schwager, ein Märtyrer. Das gibt es auch auf dem Büchertisch für 12 € zu erwerben, wo ich so sein Leben und sein Sterben erzählt habe. Der war ein sehr überzeugter Moslem als junger Mann, hat andere dafür geworben. Dann hat aber, indem er meine Schwägerin getroffen hat im Bus und hat angefangen, Bibel zu lesen und so, und ist dann zum Glauben gekommen. Und ich finde es interessant, wie Gott das Wort Gottes benutzt, ähnlich wie bei uns manchmal. Der hat später mal erzählt, er war eigentlich überzeugt, dass er ein guter Moslem ist, weil er nicht mordet, weil er nicht die Ehe bricht und so. Und dann hat er die Bergpredigt gelesen und dann war er erschüttert, weil er, ja, wenn man schon eine Frau falsch anguckt, hat man die Ehe gebrochen. Wenn man seinen Bruder hasst, hat man gemordet. Das hat ihm gezeigt, dass er Sünder ist. Und dann ist er wahrscheinlich, hat er weitergelesen, Römer 5, Christus ist uns für uns gestorben, als wir noch Feinde waren. Und im Islam gibt es auch so Stellen im Koran, Gott liebt die, die ihm dienen oder sowas, aber dass Gott seine Feinde liebt, das steht, soweit ich weiß, nirgendwo. Und das hat ihn letztlich dann überwunden und er ist missionarisch tätig geworden und sie haben ihr Leben gegeben. Das war vor 17 Jahren. Die Mörder, die wurden ja gefangen und die haben dann der Polizei gesagt, dass sie eigentlich mich auch hätten umbringen wollen, obwohl wir sehr weit entfernt von dort gewohnt haben. Und dann hat die Polizei mich angerufen, musste ich zur Polizei, dann haben sie mir einen Bodyguard für ein Jahr zur Verfügung gestellt. Das war eine interessante Erfahrung. Wir haben in der kleinen Gemeinde gearbeitet und der Polizist, der mich bewachen sollte, der musste dann einige Predigten mit anhören. Das war ganz gut. War auch ein netter Mann. Aber soweit ich weiß, ist er nicht zum Glauben gekommen. Aber das war so unser Hintergrund. Da haben wir natürlich dann mehr uns auch mit dem Thema Verfolgung beschäftigt. Und es gab damals auch unter den Christen in der Türkei Leute, die gesagt haben, warum hat Gott die nicht bewahrt? Drei Männer im besten Alter, die waren alle so zwischen 35 und 40 so. Und es gibt so wenige, die das Wort Gottes mutig weitersagen und die drei gehörten dazu. Hätte Gott die nicht bewahren können. Manche haben auch gesagt, warum haben sie sich nicht bewaffnet? Man weiß doch, dass es gefährlich ist in der Türkei. Haben sie nicht gemacht. Aber ich, und nicht alle haben so gefragt, aber mir irgendwie, Gott hatte mich darauf vorbereitet, dass ich mich gerade mit dem Thema auch beschäftigt hatte und ich wusste, nein, das hat Jesus ja gesagt. Wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt, dann bringt es viel Frucht. Das hat er für sich selber gesagt, aber auch für seine Nachfolger. Und dann habe ich einfach im Glauben gesagt, Herr Jesus, ich glaube, dass durch den Tod meines Schwagers und dieser Männer mehr geistliche Frucht entsteht, als wenn sie noch 30 Jahre gepredigt hätten. Es ist nicht eine Erweckung ausgebrochen in der Türkei danach, aber wir haben von mehreren Leuten immer mal wieder gehört, für die das ein Anstoß war, zum Glauben zu kommen. Und Jesus hat es versprochen, deswegen wird es so sein. Deswegen ist die Frage, warum wundern wir uns überhaupt, dass es Verfolgung gibt? Haben wir da vielleicht ein falsches Bild? Ich sage jetzt nicht, dass ihr euch wundert, aber es gibt christliche Gemeinden, wo das so ein neues Thema quasi ist. Ich habe da mal ein gutes Buch gelesen und der sagte eigentlich, in der ersten Verheißung, die überhaupt in der Bibel steht, nach dem Sündenfall, das steht ja hier, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst in die Ferse stechen. Zu wem sagt Gott das? Ne? Nicht zu Eva. Zur Schlange, genau. Also zwischen deinem Samen und der. Also er redet natürlich vor Eva, aber er sagt zur Schlange interessanterweise. Und da steht, kurz nach dem Sündenfall sagt Gott in seiner großen Güte voraus, dass der Erlöser kommen wird, der in besonderer Weise Same der Frau ist, also ohne Vater auf die Welt kommt. Das ist da schon irgendwie angedeutet. Ne? Sonst redet man ja immer von dem Same Abrahams und also von dem männlichen Seite, aber hier ausdrücklich von der Frau. Der wird den Satan zerstören, der wird den ewigen Sieg erringen, aber das wird durch Leiden hindurchgehen. Der Satan wird dem Same der Frau Leid zufügen, er wird ihn in die Ferse beißen. Also da ist schon vorausgesagt, es wird Rettung kommen, aber es wird durch Verfolgung hindurchgehen. Und da sehen wir dann die ganze biblische Geschichte hindurch. Da könnte man jetzt auch 2 Stunden noch drüber reden, wie Saul verfolgt den David, die Ägypter versuchen, das Volk Israel auszurotten. Also viele Dinge, wo die Propheten, Stephanus hat mal, der erste Märtyrer nach dem Tod Jesu, hat mal zu den jüdischen Führern gesagt, welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Das heißt alle. Also immer wer im Auftrag Gottes geredet hat, hat immer Ärger gekriegt. Also warum wundern wir uns? Das ist so klar vorausgesagt. Und dann Jesus, ich habe mal eine Stelle rausgegriffen, Johannes 15, haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen, sagt er zu seinen Jüngern. In dem Satz vorher sagt er, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Also so in dem Sinne nicht, dass ihr denkt, ich hab gelitten, jetzt ist das genug, jetzt ist überhaupt nichts mehr. Natürlich, Jesus hat die Schuld weggenommen, er hat uns für ewig befreit. Aber die Leiden Jesu gehen eigentlich weiter. Jesus sagt dem Paulus später, dem Saul, 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 warum verfolgst du mich? Also Jesus sagt, als er schon im Himmel ist, ich werde weiter verfolgt, indem mein Leib, die Gemeinde Jesu, verfolgt wird. Das gehört zusammen, Jesus und seine Gemeinde. Deswegen, wenn wir fragen, warum gibt es Christenverfolgung, der eigentliche Grund und der entscheidende Grund hinter Christenverfolgung ist immer, Jesus sagt, um meinetwillen, um meines Namens willen. Das sagt er öfters in den Evangelien. Zum Beispiel, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen, also das geht auch nicht nur, wenn sie euch töten, sondern wenn sie euch schlecht machen, wenn sie euch verleumden, wenn sie euch auslachen und so, das gehört auch schon dazu. Und Jesus sagt, um meinetwillen, das war ja schon beim, gewisserweise bei Kain und Abel war das so, der Ungläubige ärgert sich über Gott, weil er merkt, ich habe nicht dieses, Gott nimmt mein Opfer nicht an. Abel hat sich im Glauben Gott genähert und Kain dementsprechend nicht. Aber er kann ja Gott nicht schlagen, weil Gott weit weg ist, also schlägt er seinen Bruder. Und so ist es bis heute. Nun heißt das nicht, dass wir andere Gründe ignorieren sollen. Man kann natürlich auch feststellen, heute bei den einen ist es die Ideologie, bei dem anderen sind es wirtschaftliche Gründe. Selbst bei Paulus in Ephesus, also ganz in der Nähe da, wo wir waren, Paulus wäre beinahe gelyncht worden, aber eigentlich haben die um ihre Geschäfte Angst gehabt. Die waren gar nicht so fromm. Die haben gesagt, wenn der Paulus weiter so redet, kauft keiner mehr diese Götzentempelchen, die wir da machen, und dann haben wir nichts mehr zu verkaufen. Aber trotzdem war es Verfolgung. Und natürlich muss man als Christ auch aufpassen, manchmal benehmen sich ja auch Christen einfach dumm und kriegen deswegen Schwierigkeiten. Deswegen sagt der Petrus mal ausdrücklich, niemand leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der in Fremdes eingreift, also der sich in Dinge einmischt, wo er nichts zu suchen hat oder so. Aber wenn es Christenverfolgung ist, dann um Jesu willen. Jesus sagt, man wird euch vor Statthalter und Könige führen um meinetwillen. Und dieses um Jesu willen ist zum einen, dass wir es verstehen. Ja, meine Frau, als sie gläubig wurde, haben ihre christlich-orthodoxen Eltern, waren böse, haben ihre Bibel in die Ecke geschmissen und so. Und dann hat sie die Frau, die sie zum Glauben geführt hatte, gefragt, warum wird denn jetzt alles schwieriger? Und hat die gesagt, eben, das ist jetzt ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Du musst nicht deinen Eltern böse sein. Das ist dieses um Jesu willen. Andererseits ist es dann auch ein Trost zu wissen, das geschieht mir nicht, weil ich so hässlich bin oder so, sondern um Jesu willen. Und das, wenn das jemand weiß, das habe ich damals dann auch so empfunden, das war das so klar, mein Schwager ist um Jesu willen gestorben. Meine Schwägerin, die ihren Mann verloren hat, hat später manchmal als Zeugnis gesagt, Gott hat meinen Mann geehrt mit diesem Tod. Das hört sich in Deutschland bei vielen ganz komisch an. Die sagen, die sind fanatisch und so, aber Gott hat meinen Mann geehrt. Das ist biblische Sicht. Ich habe mal von jemandem gehört, der gesagt hat, sterben müssen wir alle irgendwann. Warum nicht für Jesus sterben? Ich weiß, ich sage das jetzt nicht so leichtfertig. Ich habe damals auch Angst gehabt, als ich mit bedroht war, aber stimmt ja eigentlich, ne? Ja, das mal so, um den Hintergrund zu verstehen. Jetzt möchte ich einige Beispiele von Christenverfolgung heute nennen. Als Beispiel für viele Länder, in denen das aktuell ist. China ist ja eine Supermacht mittlerweile. Ich weiß nicht, irgendwann werden sie vielleicht in der Wirtschaftsleistung auch die USA überholen und natürlich technologisch ganz weit fortgeschritten. Eine Tendenz ist, dass es immer mehr Totalüberwachung gibt, nicht nur für die Christen, sondern für die ganze Bevölkerung. Überall gibt es Kameras und es gibt mittlerweile so ein soziales Punktsystem. Wenn man irgendwie einen Fehler macht, wird man abgestuft. Wenn man was gut macht aus Sicht der Regierung, wird man hochgestuft. Und das betrifft natürlich die Christen auch. Ich glaube, vor 2 Jahren oder sowas gab es ein neues Gesetz, dass alle christlichen Internetinhalte genehmigungspflichtig sind. Alle religiösen, nicht nur christliche. Und das führte dazu, dass etliche, und die chinesischen Christen sind natürlich auch gut in Technologie und haben viele gute Internetinhalte gemacht, aber das musste abgeschaltet werden zum Teil. Und das ist eine neue Situation, wo man wieder vielleicht einfach von Mann zu Mann oder von Frau zu Frau das Evangelium verbreiten muss. Manchmal wird in China gefragt, da können sich doch Christen treffen. Ja, es gibt Gemeinden, die offiziell anerkannt sind, die sogenannte Drei-Selbst-Kirche. Da gibt es sicher auch gläubige Christen, aber die sind sehr stark unter staatlicher Kontrolle. Beim letzten Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas hat dann der Xi Jinping seine Grundsatzrede gehalten und am nächsten Sonntag wurden alle Pastoren dieser Drei-Selbst-Bewegung angewiesen, sie mussten über die Rede vom Vorsitzenden predigen. Also das würde ich nicht gerne machen. Und deswegen gibt es natürlich viele Christen, die sagen, da können wir nicht dazugehören. Es gibt keine andere Möglichkeit, sich zu registrieren, also registrieren wir uns nicht. Das können kleine Hausgemeinden sein, aber einige Jahre lang war es dann viel Toleranz, sodass es nicht registrierte Gemeinden mit 300 Gottesdienstbesuchern gab. Aber in den letzten Jahren hat es wieder Rückschläge gegeben, dass solche Gemeinden zum Teil aufgelöst wurden. Also das ist so die Situation, die gibt ganz viele entschiedene Christen, natürlich die sicher mit anderen Sünden auch zu kämpfen haben, wie alle von uns, aber die vor allen Dingen in dieser Herausforderung stehen, was können wir machen, wie können wir das machen. Lasst uns beten für China. In China, war schon mal jemand in China? Ja, ne? Manchmal beruflich gab es ja viele aus Deutschland, die da VW-Werk oder sowas, die Kontakte hatten. Ja, ein anderes Land, was ich nennen möchte, ist Pakistan. Pakistan ist ein islamisches Land, aber es gibt ein paar Millionen Christen, also gar nicht so wenige. Aber ein großes Problem ist dort ein sogenanntes Blasphemiegesetz. Blasphemie heißt ja Gotteslästerung und natürlich ist Gotteslästerung nicht gut. Aber das Gesetz wird oft so angewendet, dass ein Christ irgendwie gesagt hat, Mohammed ist kein echter Prophet oder sowas, was ja stimmt. Und dann heißt es, er hat den Islam gelästert und dann steht darauf offiziell die Todesstrafe. Die wird quasi nie verhängt, aber manchmal sind dann Christen jahrelang im Gefängnis. Der Richter traut sich nicht, den Prozess zu eröffnen. Der will vielleicht eigentlich den Christen freisprechen, aber er weiß, er könnte gelüncht werden, wenn er da so ein mildes Urteil trifft. Oft in letzter Zeit immer wieder vorgekommen, dass jemand das Facebook-Konto gehackt hat und hat irgendwie was wirklich Beleidigendes in dem Namen von dem und dem Christen gepostet und dann kam er ins Gefängnis. Oder der muslimische Nachbar beschuldigt und sagt, mein christlicher Nachbar hat den Koran auf die Erde geschmissen oder irgendwie sowas. Da unterstützen wir zum Beispiel als HMK ein Team von Anwälten, die dann Christen dort versuchen, so schnell wie möglich auch wieder rauszuholen. Aber es ist ganz schwierig, weil manchmal werden Christen freigesprochen und hinterher sind sie gelüncht worden vom Volkszorn, weil die sagen, wenn der Staat nichts macht, dann müssen wir es machen. Und natürlich nicht jeder, der ins Gefängnis kommt, muss ein sehr überzeugter Christ sein. Das kann sein, dass einer nur Namenschrist ist. Ich bete manchmal darum, dass Gott das vielleicht doch benutzt, viele dann so richtig in seine Nachfolge zu rufen. Vor einem Jahr im August sind mindestens 26 Kirchen und viele Häuser von Christen zerstört worden in einer Stadt, Jardanwala. Da gab es ja in Schweden, glaube ich, so einen bisschen Verrückten, der da den Koran öffentlich verbrannt hat. Ich möchte nicht den Koran verteidigen, aber das ist, was bringt das, sowas zu machen? Nur, und vor allen Dingen, man demonstriert dann seine Freiheit hier und die Christen dort leiden darunter zum Teil. Und dann gab es an einem Tag vor den Moscheen, am Freitag ist immer der muslimische Predigtag sozusagen, wurde dann gehetzt und gesagt, die Christen haben uns beleidigt und auch in dieser Stadt haben sie das und das gemacht. Und dann zog ein Mob von hunderten Moslems los und haben eine Spur der Verwüstung angerichtet. Also sowas kann in Pakistan passieren. Es gibt durchaus funktionierende Kirchen in Pakistan, also es ist nicht Christentum verboten, aber sie leben in dieser ständigen Bedrohung. Ein anderes Beispiel noch, das ich nennen möchte, Eritrea. Das liegt ja in Ostafrika. Da gibt es einen Diktator, der heißt Isaias Afewerki. Wahrscheinlich kommt sein Name sogar von Jesaja. Also, aber ich weiß noch nicht mal, ob der Moslem oder Christ ist. Da ist es nicht wichtig, sondern der hat als Diktator Angst, nicht alles unter Kontrolle zu haben. Und der hat vor einigen Jahren, ich glaube schon seit dieser Staat unabhängig wurde von Äthiopien, gesagt, wir erkennen vier Religionsgemeinschaften an, alles andere ist verboten. Und die vier sind der sunnitische Islam, die orthodoxe Kirche, die katholische Kirche und die lutherische Kirche. Die werden auch kontrolliert, aber wer jetzt Brüdergemeinde, Pfingstler, Baptisten oder so, werden rigoros verfolgt. Wir haben im letzten Jahr diese Frau kennengelernt, Sven Theodros, die jetzt seit kurzem in Deutschland lebt. Die hat ihr Zeugnis gegeben bei einem Missionstag von uns. Und das erzähle ich immer gerne, weil ich da sehr beeindruckt war. Eine Frau, die mit 19 zum lebendigen Glauben gekommen ist, mit 21 ins Gefängnis und dann war sie 16 Jahre im Gefängnis. Und in Eritrea heißt Gefängnis dann zum Teil in solchen Containern unter ganz, ganz schlimmen Bedingungen untergebracht sein. Also sie hat erzählt, sie war 3 von den 16 Jahren, war sie in so einem Schiffscontainer drin unter unmenschlichen hygienischen Bedingungen, tagsüber brennend heiß, nachts total kalt. Und sie hat offen gesagt, dass sie manchmal nahe daran war, aufzugeben. Und sie hätte eigentlich nur unterschreiben müssen, dass sie nie mehr mit diesen Gemeinden zu tun hat und auch nicht ihrem Glauben absagt. Aber sie hat es nicht gemacht. Besonders schlimm war für sie, dass sie dann gehört hat, dass einige Pastoren haben unterschrieben. Und man kann den Leuten das ja nicht verdenken in so eine ganz, ganz schlimme Bedingung. Aber Jesus hat sie durchgebracht. Und was ich so eindrücklich fand, die stand jetzt vor uns, eine ganz schlichte Frau, aber die hat so eine Freude ausgestrahlt, wo man denkt, die müsste zutiefst traumatisiert und durcheinander sein. Aber man merkte einfach, sie liebt Jesus, ist so dankbar, dass er ihr da durchgeholfen hat. Und sie, wo sie eingeladen wird, jetzt gibt ein paar eritreische Gemeinden in Deutschland, sie kann noch nicht Deutsch, aber dann geht sie dann, erzählt ihr Zeugnis und erzählt von Jesus. Und dann habe ich gedacht, wie müssen wir uns schämen? Mir gibt es manchmal so, ich kaufe bei Aldi ein und so, und dann denke ich, ach, jetzt könnte ich ja was weitergeben oder ich könnte ein Wort zu der Frau an der Kasse sagen. Manchmal habe ich gesagt, wenigstens Gott segne sie und sowas, aber ich bin manchmal viel zu zurückhaltend. Und dort sind Leute, die wissen, sie kommen ins Gefängnis oder sie kriegen eine hohe Geldstrafe und sie reden trotzdem weiter von Jesus. Afrika südlich der Sahara ist seit Jahren immer mehr so ein Hotspot der Verfolgung. Von Nigeria, ja, ich habe ja gesagt, 5000 Menschen ungefähr wurden umgebracht im letzten Jahr, 90% davon in Nigeria. Unglaublich. Gibt es immer wieder Überfälle auf ganze Dörfer und so. Und im Norden Nigerias, im Süden, ich habe heute Morgen in einer anderen Gemeinde Christen aus Nigeria getroffen, die aus dem Süden kommen und da gibt es riesige Gemeinden und lebendiges Christsein. Aber im Norden, wo die Muslime die Mehrheit haben und besonders so dazwischen, wo es unklar ist, wer hat die Mehrheit, gibt es immer wieder Angriffe und Ermordungen und Vertreibungen und so. Und das hat in den letzten Jahren immer mehr übergegriffen in Länder wie Burkina Faso und Mali, liegt noch ein bisschen mehr im Links. Tschad, Niger, da sind zum Teil Christen, die viele Jahre lang im Frieden gelebt haben mit ihren muslimischen Nachbarn. Aber jetzt gibt es so Gruppen wie Boko Haram, Terrorgruppen, die vom Ausland, von Saudi-Arabien oder so, unterstützt werden, um den radikalen Islam dort zu verbreiten und die nicht vor Morden zurückschrecken. Und da habe ich gedacht, wie würde das uns gehen, wenn in Deutschland plötzlich sowas anfangen würde? Und ähnlich müssen die das empfinden, weil sie lange Zeit nicht das erlebt haben, Christ sein heißt, um sein Leben zu fürchten. Und jetzt nicht überall in den Ländern, aber an einzelnen Stellen hat das jetzt angefangen. Und das muss eine ganz neue Herausforderung sein. Ich möchte dann noch Nepal nennen. Ich erzähle mir gerne über Nepal, weil Gott dort große Dinge getan hat. Das war ja ein rein hinduistisches Land, also fast 100%, ein Königreich. Und dann fing es an, dass immer mehr Menschen zu Christus gefunden haben. Und dann wurde das Königtum abgeschafft und es war eine ziemlich liberale Zeit, wo viele, viele Christen geworden sind, einige hunderttausend. Und dann wurde aber 2018 ein neues Gesetz gemacht, das Bekehrung verbietet, ein Antikonversionsgesetz. Jetzt kann man Strafe kriegen, wenn man zu Bekehrung aufruft oder wenn man sich bekehrt. Das betrifft dann besonders die Pastoren. Dieser Pastor ist jetzt gerade von einer höheren Instanz von Gericht verurteilt worden zu einem Jahr Gefängnis. Und der hat selbst sich geäußert, er hat die Sorge, dass das zum Präzedenzfall werden könnte, weil bis jetzt wird dieses Gesetz noch nicht überall gleich streng angewandt und vieles ist noch möglich. Ja, das mal so ein Überblick, natürlich nur auszugsweise, wie Christenverfolgung aussieht heute. Frage ist natürlich, wie können wir helfen? Ich habe ja gesagt, helfen und lernen. Wir können helfen und sollen helfen. Der Paulus sagt ja mal, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Manchmal wird ja gefragt, warum leiden wir nicht für Jesus? Es kann sein, weil wir zu leise sind. Das kann natürlich sein. Vorher haben wir gesagt, vielleicht sollten wir die Lautsprecher draußen anstellen, jetzt damit die vom Schützenfest hören. Das muss nicht sein. Aber grundsätzlich, wenn wir zu zögerlich sind, die Wahrheit Gottes auch öffentlich zu sagen, dann können wir Leiden vermeiden. Aber wir müssen uns auch nicht nach Verfolgung ausstrecken. Aber wenn wir das Wort von Paulus ernst nehmen, wenn ein Glied leidet, so leiden alle mit, dann leiden wir heute sowieso, weil unsere Mitglieder weltweit leiden. Aber wir verdrängen dieses Leiden manchmal, weil wir uns gar nicht informieren, weil wir das beiseite schieben. Aber eigentlich sollten wir irgendwie aktiv mitleiden. Das sagt Paulus, wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Natürlich, mir ist dann immer sehr bewusst, und das merke ich auch selber, es kann kein einzelner Christ die Last der ganzen Welt auf sich nehmen. Dann wird man, wenn man es ernst nimmt, durchdrehen oder depressiv werden oder so. Aber jeder und jede Gemeinde kann an irgendeiner Stelle anfangen, kann sagen, wir gründen eine kleine Gebetsgruppe für Verfolgte oder wir bringen regelmäßig Anliegen in die Gemeinde rein oder wir sammeln einmal im Quartal. Oder es gibt verschiedene Möglichkeiten. Oder wir adoptieren sozusagen einen Gefangenen und beten regelmäßig für ihn und versuchen, Informationen zu bekommen. Also ich denke, das ist gut, dass wir uns als Einzelne und vielleicht auch als Gemeinde überlegen, wo können wir einen Teil dieser Last mit übernehmen. Hebräerbrief sagt mal, denkt an die Gefangenen, als wäret ihr Mitgefangene. Ich habe einen Bruder, der auch im vollzeitlichen Dienst ist bei so einem Missionswerk. Ich habe auch schon überlegt, wenn ich morgen hören würde, der ist wegen seines Glaubens ins Gefängnis gekommen, würde ich doch sofort versuchen, alles in Bewegung zu setzen, was ich nun kann, um zu informieren, um ihm erstmal zu helfen, dass ihm da nicht so schlecht geht und so weiter. Aber die vielen, die im Gefängnis sind, sind unsere Brüder und Schwestern, aber kommt uns manchmal nicht so nah, als wenn es die leiblichen Brüder wären. Jesus sagt, denkt an die Gefangenen, als wäret ihr Mitgefangene. Ich möchte an der Stelle schon mal, es ist noch nicht ganz fertig, aber ich möchte schon mal auf zwei Bücher hinweisen, wo wir uns informieren können über Verfolgte. Das ist ein Buch, Ich bin N., das ist das arabische N. Das war mal eine Zeit lang, als der islamische Staat christliche Häuser so gekennzeichnet hat, um sie dann zu verfolgen, dass dann anderswo Leute im Facebook-Profil oder sowas dieses N gezeigt haben. Aber das Buch enthält Zeugnis, ich glaube, von 40 Christen aus muslimischen Ländern, die erzählen, wie sie zum Glauben gekommen sind und was das für sie bedeutet hat. Kurze Zeugnisse. Und das hatte ich ja schon, glaube ich, gesagt. Ich habe ein Buch über meinen Schwager geschrieben. Das ist auch hinten zu erwerben. Außerdem gibt es viel Informationsmaterial, was man auch kostenlos mitnehmen kann. Wir haben so eine Zeitschrift. Wer gerne regelmäßig Informationen möchte, kann die kostenlos abonnieren. Einmal im Monat gibt es dann so Informationen. Ja. Helfen ist ganz wichtig, aber wir wollen lernen von unseren Geschwistern. Da möchte ich zum Schluss noch ein paar Dinge nennen. Da hatte ich ja eigentlich schon mit angefangen. Wir brauchen eine biblische Sicht von Verfolgung. Die erste Verheißung in der Bibel weist auf Verfolgung hin. Und Im ganzen Alten Testament wird gesagt, da ist Leiden verbunden mit der Verheißung. Der Mose leidet, manchmal leiden auch die Führer unter dem eigenen Volk. Das gibt es natürlich auch. Leider in der Kirchengeschichte haben oft Christen verfolgt. Ob es alle wirklich Christen waren, ist eine andere Frage, aber das ist eine große Schande. Und dann sagt Jesaja schon, dass da einer kommen wird, der wird leiden zur Erlösung von den Sünden. Und nochmal dieses Wort von Jesus: Haben Sie mich verfolgt, so werden Sie euch auch verfolgen. Diese biblische Sicht, das hat mir damals in der Türkei geholfen zu sehen, das ist jetzt nicht irgendwie was, wo Gott etwas aus der Hand geglitten ist, sondern das gehört zum biblischen Zeugnis dazu. Jesus hat gelitten, wir leiden auch. Weiß jemand, in welchem Kapitel der Bibel das Bild anzusiedeln ist? Offenbarung, welches Kapitel? 12, bravo. Das ist ziemlich genau in der Mitte von der Offenbarung. Offenbarung hat ja 22 Kapitel und in Kapitel 12 wird eigentlich in einer Vision und bildhaft nochmal die ganze Geschichte dargestellt. Und da kämpft ein Drache, ein roter, hässlicher, ekliger Drache, kämpft gegen eine Frau, die mit der Schönheit der Schöpfung geschmückt ist, mit Sonne, Mond und Sternen. Und von diesem Drachen wird ausdrücklich in Vers 9 gesagt, Satan, die alte Schlange. Da geht es also um die Schlange, die schon im Paradies, in Garten Eden auftrat. Entschuldigung. Also wird ausdrücklich Bezug genommen auf dieses Wort, was ich genannt habe. Und die Frau, so verstehe ich, das gibt sicher verschiedene Auslegungen, aber ist das Volk Gottes im Alten und im Neuen Bund, weil die stöhnt schon unter den Schmerzen, bevor sie dieses Kind gebiert. Manche Katholiken würden sagen, das ist Maria, aber das stimmt sicher nicht, dass es nur um Maria hier geht, sondern um das Volk Gottes, aber Maria gehörte natürlich dazu. Sie durfte den Erretter auf die Welt bringen. Und der Drache wartet schon drauf, das Kind zu verschlingen. Und dann wird dieses Kind, Jesus, zum Himmel aufgenommen. Der Drache kann das Kind nicht mehr erreichen und dann richtet sich sein Zorn gegen die Frau und gegen die Nachkommen, das heißt gegen die Mitglieder im Volk Gottes, gegen die Christen. Also genau das nochmal als Erklärung, was Verfolgung eigentlich ist. Wir sind in diesem kosmischen Kampf drin, der seit der Sünde tobt, Gottes Kampf um die Errettung seines Volkes. Und da spielt sich dieser Kampf ab und Verfolgung ist ein Teil davon. Verfolgung ist nicht das einzige Mittel des Satans. Der Satan benutzt Verführung und Verfolgung. Insofern sind wir eigentlich alle in dem gleichen Kampf drin. Wir sind in der Gefahr, lasch zu werden, nicht mehr konsequent Jesus nachzufolgen. Manchmal denke ich, wenn der Satan es mit Verführung schafft, dann braucht er gar nicht mit Verfolgung zu versuchen. Dann lässt er die Christen ruhig leben. Weil Jesus sagt, der Satan ist ein Lügner und ein Mörder. Das sind die beiden besonderen Aspekte. Ja, nachfolgen heißt hinter Jesus hergehen. Das ist auch ein Aspekt, den wir nicht vergessen sollen. Jesus sagt mal, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Also Jesus macht quasi zur Bedingung für Jüngerschaft die Bereitschaft, sein Leben zu geben. Und damals für die Jünger Jesu war das ja buchstäblich. Kreuz auf sich nehmen, da wusste jeder, da geht man buchstäblich zur Hinrichtung. Und Jesus wusste, dass 10 von seinen 12 Jüngern, das wissen wir heute aus der Geschichte, ermordet worden sind für ihren Glauben. Judas hat sich selbst erhängt, Johannes ist im Alter gestorben, hat aber auch Verfolgung erlebt. Und dann sagt Petrus, wenn ihr leidet und duldet, weil ihr das Gute tut, also nicht, weil ihr selbst Böses tut, dann ist dies Gnade bei Gott. Ganz interessante Aussage, aber er gibt auch eine Begründung, denn dazu seid ihr berufen. Aber nicht einfach, weil Gott Spaß am Leiden hat oder so, sondern weil Christus auch gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Also zur Berufung in der Nachfolge Jesu, und Jesus war ein leidender Retter, gehört irgendwie dazu, dass wir mit ihm zusammen auch Leid auf uns nehmen. Das heißt nicht, wir sollen uns danach sehnen, ich möchte möglichst viel leiden. Aber fangen wir an, in den kleinen Dingen, die wir zu erleiden haben, an Jesus dran zu bleiben. Das kann auch eine Krankheit sein, das können die Probleme sein mit unseren Verwandten, das kann die ungläubigen Verwandten sein, das kann Probleme am Beruf sein. Dass wir dann nicht zweifeln an Jesus, sondern sagen, Herr, die Christen weltweit, die sind im Gefängnis und ich habe jetzt was, das ist zwar auch schlimm, aber ich vertraue dir, dass du daraus was Gutes machst. Und Jesus hat immer wieder aus Verfolgung gute Dinge gemacht. Ich habe gerade heute Morgen darüber über Paulus geredet. Wäre der Paulus nicht im Gefängnis gewesen, wäre unsere Bibel dünner geworden. Nämlich, ich glaube, 6 Briefe oder so hat er aus dem Gefängnis geschrieben. Und Gott hat das zum Segen für Millionen von Christen bis heute genutzt. Was wir auch lernen von unseren verfolgten Geschwistern, ist, dass es eine tiefe Freude im Leiden geben kann. Und Jesus gibt das auch. Ich hatte ja von dieser Twin Theodros gesprochen, das hat mich so beeindruckt. Da denke ich manchmal dran, wenn ich anfange, mich über irgendwas zu ärgern oder sagen, Herr Jesus, warum hilfst du mir nicht oder so. Dieser Pastor, Moment, ich habe mir den Namen aufgeschrieben, Lawan Andimi, das war ein Pastor von einer Dorfgemeinde im Norden Nigerias. Und vor 4 Jahren ungefähr wurde er entführt und wurde dann gezwungen, vor so einer islamischen Fahne eine Botschaft zu sprechen. Das wurde dann veröffentlicht, wo er sagt, die behandeln mich gut und bitte bezahlt das Lösegeld oder was da gewollt wurde. Ich möchte gerne noch leben. Und man merkte, das war keine leichte Predigt für ihn. Aber dann hat er an 2, 3 Sätzen hat er gesagt, ich würde gerne noch leben, aber wenn ich sterben muss, weiß ich, wo ich hingehe. Und das ging durch die Welt. Ich habe dann gedacht, diese Predigt ist wahrscheinlich wirkungsvoller gewesen als viele tausend tolle Predigten in vielen Gemeinden. Ein Mann, der angesichts des Todes sagen kann, und dazu haben sie natürlich nicht gezwungen, das auch zu sagen, sondern das kam von seinem Glauben. Paulus sagt mal, ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Und Paulus hat das praktiziert. Er ist ins Gefängnis gekommen in Philippi, also nicht diese römische Gefangenschaft. Und dann lesen wir, plötzlich mitten in der Nacht fingen sie an, Gott zu loben. Ich habe mir überlegt, warum haben sie nicht gleich angefangen zu singen? Und dann meine Antwort ist dann, das haben sie auch nicht, weil sie so super waren, sondern weil der Heilige Geist, wie Jesus verheißen hat, im richtigen Moment ihnen diese Freude gegeben hat. Und der gleiche Paulus kommt später wieder ins Gefängnis in Rom und dann schreibt er an die Philipper, die ihn kannten von der Entstehung der Gemeinde, ja, freut euch in dem Herrn alle Wege. Manchmal gibt es ja so Christen, die sagen, man muss immer den Herrn preisen und dann denkt man, ah, der hat gut reden, der hat keine Probleme. Aber wenn Paulus geschrieben hat, freut euch in dem Herrn alle Wege, bin mir sicher, da konnte keiner sagen, ja, der Paulus hat gut reden. Nee, der war jetzt wieder im Gefängnis. Und die haben das selbst miterlebt, dass er im Gefängnis und mit Schmerzen in Philippi Freude hatte durch den Heiligen Geist. Ja, ich bete noch mal kurz. Herr Jesus, ich bitte dich jetzt, dass die Gedanken in uns Frucht bringen. Ich bitte dich, dass hier in Kofeld deine Gemeinde gesegnet wird, dass du auf übernatürliche und wunderbare Weise Menschen zu dir rufst, die deine Zeugen sind und die auch keine Angst haben vor Widerständen. Auch die Menschen, die vorher da draußen waren, die irgendwie Freude suchen. Aber hilf uns, dass wir diese Freude auch in Schwierigkeiten durch deine Gnade widerspiegeln können. Und ich bitte dich jetzt für alle unsere Geschwister, die jetzt heute im Leiden sind, auch für die, die vielleicht nah dran sind, aufgeben zu wollen, bitte stärke sie, wie du verheißen hast, Herr Jesus, wir danken dir. Amen.